beten, dass du wirklich uns begegnest in dieser Zeit, in der wir leben, Herr. Herr, wir geben dir unser Herz ganz neu heute Morgen. Ob wir jetzt hier in diesem Raum sitzen oder zu Hause an den Bildschirmen oder wo auch immer, Herr, wir bitten dich, dass du unser Land segnest. Herr, wir bitten dich, dass du diese Welt segnest. Wir bitten dich, dass du in die Krise, in den Herausforderungen, in denen wir stehen, dass du kommst mit deinem Frieden, Herr. Herr, wir beten, dass da, wo Spaltung und Uneinigkeit entstehen und zunehmend Dinge auch hier und da wirklich auch geladener werden, Herr, wir bitten dich, dass du kommst mit deinem Wort, mit deinem Geist und dass du freisetzt und dass du wirklich mit deiner Wahrheit das Land überflutest, Herr. Mit deiner Wahrheit unsere Welt überflutest, da wo Lügen sich breit machen, da wo Menschen nicht mehr wissen, was sie glauben sollen. Vater, wir bitten dich, dass du mit deiner Wahrheit kommst. Lass uns wirklich eins machen heute Morgen. Lass uns beten gemeinsam, dass Gott mit seiner Wahrheit wirklich kommt. In unser Leben, in unser Herz, in unsere Gedanken, in das Umfeld, in dem wir stehen, in die Politik, in unsere Regionen, in die Städte hinein. In unser Land, in Europa und auf die ganze Erde, dass Gott mit seinem Wort, mit seinem Geist kommt und dass Dinge wiederhergestellt werden, dass Gott sein Reich aufbaut. Gott baut du dein Reich. Danke, Herr, dass du dabei bist, vieles völlig neu zu ordnen, Herr, dass du dabei bist, dass du dran bist, Herr, dass du in Kontrolle bist. Du bist an absoluter Kontrolle. Und ich bete, Herr, für jeden Einzelnen, der heute diese Predigt anschaut oder sich diese Predigt anhört, dass jeder für sich erlebt und spürt und erfährt, wie du im Leben in Kontrolle bist, wie du alles in der Hand hast, wie du alles richtig machen wirst. Ich bete um deinen Segen, wenn wir jetzt dein Wort hören, wenn wir jetzt in diese neue Predigtreihe gehen, dass du unseren Glauben entfachst. Dass du unseren Glauben für dich neu anzündest. Dass du uns freisetzt. Und ich bete jetzt, auch da, wo Leute im Livestream sind, dass du jetzt die Wohnungen, die Herzen erfüllst, die Beziehungen segnest, die Menschen wirklich, dass jeder wirklich erleben kann, jeder erlebt, dass du da bist. Und auch wir hier in diesem Raum. Danke, dass wir verbunden sind miteinander. Danke, dass wir wirklich ja, miteinander jetzt auch im Geist verbunden sind, Geist Gottes. Und ich bitte dich, führe und leite uns jetzt, rede zu uns, öffne unsere wirklich geistliche Augen, öffne unsere Herzen, lass uns dein Wort in Empfang nehmen, dass du zu uns redest, dass du die Saat aussehst und dass diese Saat aufgeht und dass sie wirklich Frucht, vielfältig Frucht bringt zu dem, was es, wozu es aufgetragen ist, wozu es berufen ist, Herr. Danke für jeden, der heute hier ist. Wir kommen aus allen unterschiedlichsten Ecken her. Wir sitzen zu Hause vor den Bildschirmen mit unterschiedlichsten Bewegungen, die in uns sind, mit unterschiedlichsten Geschichten her. Und du siehst alles, du kennst jeden, du weißt, was jeder braucht. Und du siehst aus und du gibst deinen geistlichen Nahrung. Und du willst das tun in diesen Zeiten, in denen wir leben. Danke für deine Gegenwart. Komm mit Heilungsströmen auch. Komm mit Heilungsströmen, da wo Leute jetzt zuhören, zuschauen. Geist Gottes, wirke du und schenke auch Heilung. Bestätige dein Wort durch Zeichen und Wunder. Und lass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Lass Menschen durchdringen und Ja zu dir sagen. Danke für deine Liebe, für deine Gegenwart. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Amen. Ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen heute zum Gottesdienst, auch alle im Livestream. Schön, dass ihr dabei seid, dass ihr euch reingeklinkt habt. Und wisst ihr, als wir noch unseren roten Caddy fuhren, ich weiß nicht, ob ihr noch unseren roten Caddy kennt, und wir ihn damals bekommen haben, da machten wir, so in den ersten Wochen machten wir eine längere Tour mit dem Caddy und so in den Norden. Und als wir dann so unterwegs waren, da war irgendwann dunkel. Und Wisst ihr, mit Autos ist das so, gerade mit Autos, die du neu hast, ja, die musst du genauso kennenlernen wie ein Mensch. Also, und wir waren so unterwegs auf der Autobahn und es war dunkel und meine ganze Familie schlief und ich guckte auf die Tankanzeige und dachte mir, ah ja, okay, ich müsste jetzt demnächst tanken. So, da kam jetzt eine Tankstelle und ich dachte, ah ja, okay, nehme ich die nächste. Schaffe ich schon. Irgendwann, also alle schliefen, schaute ich auf die Tankanzeige und stellte fest, dass die Tankanzeige viel schneller runtergeht, als eigentlich erwartet. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie man sich so fühlt, so wenn die Kinder in der Nacht alle schlafen so schön und du innerlich denkst so, was ist, wenn du jetzt hier mitten auf der Autobahn stehen bleibst? Was passiert dann? Ja? Und mein Stresslevel steigte, mein Stresspegel, könnt ihr euch vorstellen, ja? So, ich habe dann mein Handy eingetippt, okay, unbedingt nächste Tankstelle, habe dann gesehen, okay, da muss ich dann raus, irgendwo in irgendwelchen Dörfern musste ich dann vorbei, mitten in der Nacht, ich schnell die nächste Ausfahrt genommen und dann irgendwelchen kleinen Käffern durch die Gegend und die ganze Zeit innerlich gebetet, ja, lass mich an, schenk ein Wunder, dass wir wieder Sprit im Tank haben, so. Und dann sind wir gerade noch so angekommen, ja, und ich konnte mein Auto gut betanken und wir konnten weiterfahren. Die Kinder durften weiterschlafen und mir ging es gut, allen ging es gut. Und wisst ihr, manchmal ist es auch bei uns im Leben, dass unsere Tanks leer sind, physisch, geistig und geistlich. Und momentan ist Urlaubszeit und manche fahren weg, manche bleiben zu Hause. Und Urlaubszeit ist eine Zeit, wo wir auftanken können. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir in den nächsten Wochen auch in unseren geistlichen Tank hinein investieren. Und diese Predigtreihe wird uns Impulse geben, wie wir Dinge umsetzen können, dass unser geistlicher Tank, wie dieser steigt. Diese Predigtreihe, der Titel der Predigtreihe ist, wie Glaube Feuer fängt. Und mein Gebet ist, dass unser Glaube ganz neu Feuer fängt, dass wir wirklich entzündet werden und entfacht werden. Und wisst ihr was? Dass wir das Vorrecht sehen, in dieser Zeit, in der wir leben, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Ich denke, wir müssen aufhören, die Dinge nur negativ zu sehen. Es ist ein Vorrecht, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, weil Gott möchte unseren Glauben entfachen. Er möchte unseren Glauben entzünden, dass wir freigesetzt werden und dass die Herausforderungen, die da sind, die Herausforderungen, die auf uns einwirken, dass sie uns nicht übermannen, dass sie uns nicht überwältigen, sondern dass wir stehen und dass wir sagen, Herr, durch den Glauben, den du mir geschenkt hast, bin ich in der Lage, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Glauben wir das? Und deswegen glaube ich, dass Gott unseren Glauben ganz neu entfachen möchte. Und am Anfang dieser Predigtreihe sehen wir eine Begegnung zwischen zwei Jüngern und Jesus. Und diese Begegnung von diesen Jüngern und Jesus wird uns helfen, die Zeit, in der wir leben, einzuordnen und zu verstehen, wie wir auf diese Zeit auch reagieren können, reagieren sollen. Zu Beginn von der Corona-Krise, gab es immer wieder Leute, die gesagt haben, ja, es dauert noch ein paar Wochen, dann ist alles wieder vorbei. Und die haben das Ganze so ein bisschen belächelt. Nun, wir befinden uns gerade im vierten Monat der ganzen Einschränkungen. Und am Anfang gab es Hoffnung. Am Anfang hatten Menschen Hoffnung, dass es die Sache relativ bald zu Ende ist. Nun, am Anfang wurde noch stark gebetet und gesagt, okay, Gott, du kannst diese Krise, dass dieser Virus verschwindet und so weiter. Diese Krise ist aber noch lange nicht vorbei. Die anfängliche Hoffnung, die da war, schwindet zunehmend. Und wenn wir genau hinschauen, die Leute werden immer nervöser. Wie lange soll das noch gehen? Was kommt eigentlich noch auf uns zu? Und wisst ihr, was wir mit der Corona-Krise erleben? Erleben Menschen in ihrem persönlichen Leben mit anderen Themen schon seit vielen Jahren. Was machen wir, wenn unsere Hoffnung schwindet? Wie reagieren wir auf Umstände, wenn wir unseren ganzen Glauben in Gott hineingesetzt haben, wenn wir gehofft haben, dass Gott eingreift, dass Gott verändert, dass Gott Dinge bewegt und unsere ganze Hoffnung, die wir in Gott gesetzt haben, zerplatzt wie ein Luftballon, weil Gott noch nicht so wirkt, wie wir das erwartet haben, wie wir das vielleicht gewünscht haben. Was machen wir in Zeiten, wenn die Hoffnung schwindet? Und wir werden heute zwei Männer sehen, die all ihren Glauben, die all ihre Hoffnung in Jesus gesetzt haben und in einem Augenblick zerplatzten all ihre Träume. All ihre Hoffnungen, all ihre Erwartungen, die sie in Jesus gesetzt haben, zerplatzten. Und wir werden einen Jesus sehen, der in das Leben von diesen Männern kommt und wie er Dinge wie eine neue Hoffnung schenkt, wie er eine neue Perspektive schenkt. Und der Bibeltext, um den es heute geht, steht in Lukas 24, 13 bis 35. Ich möchte euch einladen, auch bei den Livestreams, holt eure Bibel raus, eure Bibel-App, macht euch Markierungen, schreibt euch Sachen auf. Und wir starten ab Vers 13. Und dort heißt es, am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Worüber redet ihr? Fragte Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Einer von ihnen, Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Was waren das für Ereignisse? Fragte Jesus. Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, sagten sie. Er war ein Prophet, der vor Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Doch unsere obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert und zum Tod verurteilen lassen. Und er wurde gekreuzigt. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Das alles geschah vor 3 Tagen. Aber heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh an seinem Grab und kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da und sie hätten Engel gesehen, die ihnen sagten, dass Jesus lebt. Einige von uns liefen hin, um nachzuschauen und tatsächlich war der Leichnam von Jesus verschwunden, wie die Frauen gesagt hatten. Darauf sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte. Doch sie baten ihn inständig, über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Da trat er mit ihnen ins Haus. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sagten zueinander, war es uns nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte? Und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die 11 Jünger und die bei ihnen waren, sich versammelt hatten. Als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen. Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Petrus erschienen. 2 Jünger gehen Richtung Emmaus. Und dieser Weg, den sie gehen, war bestimmt ein total vertrauter Weg. Es war ein Weg, den sie kannten. Ein Weg nach Hause, ein Weg zu ihrer Arbeit vielleicht, ein Weg zu Menschen, die sie lieben. Jeder von uns hat solche Wege. Wir alle laufen jeden Tag Wege, die wir kennen. Zur Arbeit, zur Schule vielleicht, nach Hause, zu Menschen, die wir kennen, zu Menschen, die wir lieben. Auf diesen Wegen denken wir über das Leben nach. Wir sprechen mit Gott auf diesen Wegen. Wir hadern mit Gott auf diesen Wegen. Wir glauben auf diesen Wegen. Wir vertrauen auf diesen Wegen. Wir weinen auf diesen Wegen. Wir freuen uns auf den Wegen. Wir vertrauen und legen alles, unser ganzes Glauben in Gott. Wir beten, wir zweifeln und wir alle haben solche Wege. Die Jünger und wir haben etwas gemeinsam. Wir haben alle Lebenswege, wo manchmal Dinge in unserem Leben passieren, die wir nicht einordnen können und die wir nicht verstehen und wo wir uns fragen, wo führt das alles hin und was soll das jetzt alles? In Vers 14 heißt es, auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Was ist denn geschehen? Vor 2 Tagen ist Jesus ans Kreuz genagelt worden und Jesus starb am Kreuz. Der, an den sie so sehr geglaubt haben und wo sie ihre ganze Hoffnung in ihn gesteckt haben, starb am Kreuz. 2 Tage später, jetzt wo die Jünger hier unterwegs sind, ist Sonntag. Und es besteht das Gerücht, dass Jesus auferstanden ist. Jesus lebt. Aber wem oder was soll man jetzt glauben? Dass Jesus jetzt lebt? Sollen wir das jetzt glauben? Und während die Jünger so unterwegs waren, kam ein fremder Mann und schloss sich ihnen an. Und das Ding ist, wir haben den Jüngern etwas voraus. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Wir haben die Vogelperspektive und wir wissen, dass das Jesus ist, die Jünger nicht. Die Jünger wussten nicht, dass das Jesus ist. Es heißt hier in Vers 16, Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Diesen beiden Männer laufen ihren Lebensweg, ihren Weg sozusagen geistlich blind und sehen nicht, dass Jesus sich ihnen schon längst angeschlossen hat, dass Jesus schon längst an ihrer Seite ist. Und wir kommen an dieser Stelle mit einer ganz, ganz wichtigen biblischen Wahrheit in Berührung, nämlich die, dass nur Gott in der Lage ist, die Augen von Menschen zu öffnen, dass sie Jesus erkennen. Nur Gott ist dazu in der Lage. Kein Mensch aus sich heraus kann Jesus, kann Gott wirklich erkennen, kann Gott wirklich sehen. Deswegen hat Jesus so viele Blinde auch geheilt, weil jedes Mal, wenn er einen blinden Menschen geheilt hat, war es eine Demonstration, wurde offensichtlich, nur Gott kann die Augen von Menschen öffnen. Nur Gott kann machen, dass Menschen, die geistlich blind sehen, anfangen wieder zu sehen. Deswegen hat Paulus übrigens auch in Epheser 1, Vers 18 gesagt, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereitet, die zu seinem heiligen Volk gehören. Eines der wichtigsten Aufgaben von dir und mir, auch von euch beim Livestream, von uns Christen, ist es, dass wir für Menschen um uns herum beten, dass ihnen die Augen, dass sie anfangen, die Dinge zu sehen. Diese Woche haben wir uns per Telefonkonferenz zusammengeschaltet als Gemeinde. Einige waren dabei und einige haben erzählt, hey, lass uns doch gemeinsam für die und die Person aus meinem Bekanntenkreis beten. Da gibt's Dinge, wir sehen, dass Gott in dem Herzen von den Leuten wirkt und so. Und wir beteten, dass Gott die Augen öffnet von diesen Menschen. Eines der wichtigsten Aufgaben von uns ist es, dass wir anfangen zu beten für die Menschen um uns herum, dass ihre Augen aufgehen, dass sie wirklich Jesus erkennen. Amen. Und eins der wichtigsten Aufgaben ist es auch für uns zu beten, dass wir in unserem Leben, egal wo wir durchgehen, egal was in unserem Leben passiert, dass wir immer Jesus sehen können. Ihr Lieben, heute dieses Thema, es hat auch eine sehr, sehr ernste Seite, da werden wir gleich zu kommen, es hat eine ganz, ganz ernste Seite. Und deswegen müssen wir wirklich auch für uns beten, weil wir wissen nicht, was in unserem Leben passiert. Kannst du für dich sagen, in 5 Jahren, dass du immer noch sagst, ich bin on fire, ich bin mit Gott unterwegs, kannst du das für dich sagen? Du weißt nicht, was kommt, du weißt nicht, was für Schicksalsschläge kommen in deinem Leben. Und diese Jünger, diese beiden Männer, die waren Jünger von Jesus, aber sie erkannten ihn nicht, sie sahen ihn nicht. Und Jesus kommt dann, also dieser fremde Mann kommt dann an die Seite und geht mit ihnen und Jesus fängt das Gespräch an. Was mich sehr bewegt in dieser Szene ist es, Jesus beginnt immer das Gespräch. Jesus kommt immer auf die Leute zu und er möchte ganz genau wissen, wie es uns geht. Er fragt nämlich, was beschäftigt euch denn so? Eigentlich weiß es doch Jesus, oder? Er ist doch allwissend. Und Jesus kommt und fragt, hey, was beschäftigt euch so? Ich habe mir so gedacht, die haben wahrscheinlich gedacht, sag mal, der hat es echt nicht gerallt hier. Also alle Welt weiß, was passiert ist und er hier weiß es nicht. Ne? Also geht's uns nicht auch manchmal so? Hier ist es doch offensichtlich, wie es mir geht. Warum fragst du eigentlich noch? Du siehst doch, dass ich leide. Und was stark ist, Jesus will, wenn er zu uns kommt in unser Leben, Jesus will unser ganzes Sein. Er möchte von uns hören, wie es uns geht, was uns beschäftigt. Er möchte es, dass wir es aussprechen. Und das Interessante ist, die Jünger, das war offensichtlich, wie es denen ging. Es heißt dort nämlich, sie blieben voller Traurigkeit stehen. Dieses Wort voller Traurigkeit, dieses Wort traurig, kommt in den Evangelien nur noch an einer einzigen Stelle vor. Und dieses Wort meint nicht einfach nur, dass diese Männer einfach nur ein bisschen traurig waren. Es ist interessant, in welchem Kontext dieses Wort in dieser anderen Stelle vorkommt, nämlich in Matthäus 6, Vers 16. Und dort heißt es, wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler. Dieses Wort traurig meint eigentlich so düster. Denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Das heißt, die Pharisäer hatten einen Brauch, dass sie während ihrer Fastenzeit ihre Gesichter nicht gewaschen haben, sich nicht rasiert haben, die Haare nicht geschnitten haben, die Gesichter mit Asche beschmiert haben und so ein mieses Gesicht draufgezogen haben. Manchmal sehe ich so aus, wenn ich morgens aufstehe, kaum Schlaf bekommen habe, ja. Aber so richtig fertig, ja. Also so der ganzen Welt zu zeigen, wie schlecht es mir doch geht, wie sehr ich doch leide. Das war so ihr Brauch. Das steckt hinter diesem Wort traurig. Und so müssen wir uns die Jünger vorstellen. Das heißt, die Jünger haben es jetzt nicht bewusst so gemacht, sondern sie waren einfach völlig fertig. Sie haben vielleicht unterwegs geweint. Sie haben vielleicht unterwegs geschrien. Die haben unterwegs vielleicht gehadert und die waren völlig am Ende. Sie hatten ihren Freund, in den sie so viel Hoffnung gesetzt haben, verloren. Den ganzen Glauben, alles zerplatzte. Jesus wurde hingerichtet. Alle ihre Hoffnung war dahin. Ich weiß nicht, wie lange die Jünger mit Jesus unterwegs waren. Ob einige Wochen, einige Monate, schon ein Jahr oder zwei Jahre, das weiß ich nicht. Aber die Jünger haben geglaubt und gehofft, dass dieser Jesus sie von der politischen Unterdrückung befreit. Sie glaubten an ihn, sie setzten alle ihre Energie, alle ihre Ressourcen, alle Kraft in diesen Jesus und sie hofften, dass er jetzt etwas bewegt. Die Frage ist, warum waren sie so tief traurig? Warum waren die so erschüttert? Der Grund ist der, das hat etwas mit ihrem Gottesbild zu tun. Oder anders ausgedrückt, es hat etwas mit der Erwartung, die sie in Gott gesetzt haben, zu tun. Schaut mal Vers 31, dort heißt es, wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Das war ihre Hoffnung. Diese Jünger haben gehofft, dass Jesus sowohl sie als auch das Volk Israel von der politischen römischen Unterdrückung befreit. Mit anderen Worten, dass Gott jetzt endlich mal auf den Tisch haut und dass Gott jetzt endlich mal hier für Recht und Ordnung sorgt und dass Gott dafür sorgt, dass sie in Frieden haben, dass sie in Frieden leben können. Das war ihre Erwartung. Ich will es mal so formulieren. Ihr Glaube, ihre Hoffnung war, dass es ihnen jetzt endlich gut geht. Das war ihre Hoffnung. Das schwingt mit. Das müssen wir sehen. Und in dem Moment, wo Jesus am Kreuz hing und starb, brach für sie eine Welt zusammen und all ihre Hoffnung zerplatzte in einem Augenblick. Und das Gerede von der Auferstehung von Jesus konnte nur ein Gerücht sein, weil sie haben das selber nicht gesehen. Und jetzt kommen wir mit dem, was sie hier erleben, zu einem ganz, 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 ganz wichtigen Punkt. Da möchte ich mit uns hin die ganze Zeit. Da möchte mit uns auch dieser Bibeltext hin. Dieser Moment der Jünger, und jetzt hört mir genau zu, das, was wir hier sehen, zeigt etwas, was jeder Christ mit Jesus erleben kann. Nicht unbedingt erleben wird, erleben kann. Hört mir mal zu. Das, was wir hier sehen, das sind Momente, Entwicklungen, Ereignisse im Leben, wo Jesus für uns irgendwann stirbt. Wo Jesus für Menschen tot ist. Und sie sagen, ich habe so viel Hoffnung in ihn gesetzt. Ich habe so viel Glauben in Jesus gesetzt. Und er hat mich nicht gehört. Er hat mich nicht gesehen. Er hat gar nicht reagiert, obwohl ich Jahre schon für bestimmte Dinge bete. Die Jünger haben drei Worte verwendet, die ihre ganze Not, ihre ganze Verzweiflung zum Ausdruck bringen. Diese drei Worte sind: Wir hatten gehofft. Wir hatten gehofft. Diese Worte, ich habe gehofft, kann für manche Menschen, für manche Christen zu einer Endstation werden in ihrer Beziehung zu Jesus. Ich habe gehofft, dass Jesus mich von meiner Krankheit heilt. Ich habe gehofft, dass Jesus mir den richtigen Partner schenkt. Ich habe gehofft, dass meine Kinder gläubig werden. Ich habe gehofft, dass meine Firma nicht pleite geht. Ich habe gehofft, dass ich meine Arbeit nicht verliere. Ich habe gehofft, dass mein Ehepartner, dass mein Partner sich verändert. Ich habe gehofft, dass mein Leben nicht so schwer wird. Ich habe gehofft, dass diese Krise, diese Pandemie schneller vorbei ist. Die Bibel ist brutal ehrlich zu uns. Die ist oft ehrlicher, als wir selber zu uns sind. In Sprüche 13, Vers 12 heißt es: Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Und was wir weltweit mit der Corona-Krise erleben, gab es in dieser Form noch nicht. Und ich meine jetzt nicht eine Pandemie, ich meine nicht so ein Virus. Das gab es schon immer wieder mal. Was aber global, dadurch, dass wir alle miteinander verbunden und vernetzt sind, so noch nicht gegeben hat, war eine hingezogene Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich hinzieht. Und das, was wir global erleben, erleben manche Menschen ganz persönlich mit Gott in ihrem Leben. Mit Krankheiten, mit Trennungen, mit Arbeitslosigkeit, kaputte Beziehungen. Und je länger sich eine Hoffnung hinzieht, desto größer stehen wir in der Gefahr, dass unser Feuer, was wir anfangs hatten für Gott, irgendwann ganz ausgeht. Hören wir den Ernst dieser Geschichte? Wir leben in einer Zeit, wo Menschen zunehmend anfangen werden, an Jesus, an Gottes Güte zu zweifeln. Es wird die Menschen geben, die mehr Hoffnung in ihn setzen werden, und es wird Leute geben, die anfangen werden, sagen, okay, wo ist denn Gott? Wann wird es denn besser? Aber wir haben eine Verheißung. Matthäus 12, Vers 20 bis 21 sagt Gott: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. So wird es schließlich dem Recht zum Sieg verhelfen, und auf seinen Namen werden die Völker ihre Hoffnung setzen. Und jetzt sagen Leute vielleicht: Jürgen, aber da widersprichst du dir doch, oder? Du sagst auf der einen Seite, unser Feuer für Gott kann erlöschen, aber auf der anderen Seite sagst du, dass Gott dafür sorgen wird, dass der glimmende Docht nicht ausgelöscht wird. Wenn wir uns den Text genau anschauen, dann werden wir sehen, wodurch dieser glimmende Docht nicht ausgelöscht wird. Der glimmende Docht wird dann nicht ausgelöscht, wenn wir unsere ganze Hoffnung auf seinen Namen setzen. Amen. Das ist die Bedingung dafür, dass unser Feuer, der glimmende Docht nicht ausgelöscht wird. Wir haben einen aktiven Part in dem Ganzen, ihr Lieben. Und deswegen, wir Prediger in den Gemeinden oder wo wir auch immer, wo wir zusammen sind. Und eine der wichtigsten Aufgaben momentan ist es, dass wir uns ermutigen und dass wir sagen, pass auf, bleib bei ihm dran. Investiere deine Beziehung in ihm. Entfach dein Feuer, lass ihn von dir dein Feuer neu entfachen. Und deswegen diese Predigtreihe, weil ich glaube, Gott will unser Feuer neu entfachen. Halleluja, Amen. Und genau das tut Jesus jetzt. Es geht ja um seinen Namen. Und interessant ist, und das ist beeindruckend, in dem Gespräch mit den Jüngern macht Jesus genau das. Er bringt jetzt seinen Namen hier in die Diskussion. Er bringt jetzt sich in die Diskussion. Sie sehen gar nichts mehr. Die sind völlig verzweifelt. Und was Jesus tut, er bringt sich jetzt ins Spiel. So, jetzt kommen die harten Geschosse. Jetzt kommt Jesus aufs Spiel. Guck mal, was er macht ab Vers 25. Darauf sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus all diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Und wir sehen hier, was Jesus hier tut, zwei Dinge. Jesus glaubt, dass die ganze Bibel über ihn spricht. Amen, danke. Halleluja. Jesus glaubt, dass die ganze Bibel von ihm spricht, von ihm zeugt. Wisst ihr, was er damit sagen möchte? Jungs, ich bin der Held. Ich bin der Star, nicht ihr. Dein Leben sollte sich nicht um dich ständig drehen, sondern um mich. Weißt du das? Kennst du das aus deinem Leben? Wenn dein Leben sich anfängt, ständig nur um dich zu drehen, dass es eigentlich sich gar nicht so toll anfühlt manchmal? Aber wenn wir uns um ihn drehen, dann wird es besser. Dann bekommen wir wieder neue Hoffnung. Und Jesus sagt, unser Leben, unser Zentrum muss er sein. Er bringt sich hier jetzt ins Spiel und er sagt, hey, es geht um mich. Ich bin der Star. Ich komme natürlich in der biblischen Geschichte, bei Gott in der Bibel komme ich vor. Aber wie komme ich vor? Ich komme als der vor, der bedürftig ist, als Sünder, als der, der Hilfe braucht, Rettung braucht, dass Gott in mein Leben kommen muss und sagt, ich helfe dir. Ich komme als derjenige vor, der immer wieder neue Ermutigung braucht. Du auch? Ich komme als derjenige vor, der immer wieder sündigt und sagt, Gott, vergib mir bitte. Du auch? Ich bin kein Held. Frag mal meine Kinder. Wo du manchmal Dinge machst, frag sie bitte nicht. Vielleicht doch. Wo du vielleicht einfach merkst, Mensch, auch ich bin ein Mensch. Auch ich habe Probleme. Wir alle, wir sind keine Helden. Wir sind nicht die Stars. Aber wir wollen es doch gerne manchmal sein, oder? Und Jesus sagt, hör auf, dich um dich zu drehen. Schau mal, es geht um mich. Ich bin der Star. Und Jesus darf das sagen, oder? Jesus darf sagen, dass er der Star ist. Und das Zweite, was wir sehen, Jesus glaubt, dass unser persönlicher Glaube nicht auf Erfahrung basieren sollte, sondern auf seinem Wort. Erfahrungen können unseren Glauben verstärken. Wir machen alle gute Erfahrungen, oder? Wir werden auch heute Zeugnisse hören, nach dem Livestream, sage ich dann später noch was zu. Erfahrungen stärken unseren Glauben. Aber meine Erfahrungen sind, muss ich euch ganz ehrlich sagen, keine gute Basis für mein Leben. Weil es kann sein, dass ich morgen eine Erfahrung mache, die mich völlig umhaut, für mich völlig umkickt. Und Jesus sagt, kommt zu den Jüngern und sagt, eure Erfahrung ist das eine, Jesus ist tot. Das ist eure Erfahrung. Aber er bringt ihnen Gottes Wort, er hält ihnen Gottes Wort entgegen. Und er sagt ihnen Folgendes, die Bedeutung ist Folgendes. Er sagt, die Auferstehung ist Tatsache. Sie stand schon geschrieben, bevor du überhaupt gelebt hattest. Das, was Jesus plant, das, was Jesus sagt, was Jesus tun will, hat Gott festgelegt vor meiner Zeit. Und wenn ich mich auf sein Wort stelle, wenn ich seinem Wort vertraue, dann werde ich neue Hoffnung bekommen. Und die Botschaft ist einfach, oder die Frage ist, wurzelt unser Glaube im Wort Gottes oder wurzelt unser Glaube auf meiner persönlichen Erfahrung? Und ich habe dieses Beispiel schon ab und zu mal gebracht. Mein Vater ist 59 und seit bald 6 Jahren hat er einen unerträglichen Kopfschmerz, Spannungskopfschmerzen. Und es gibt Phasen, wo er nicht ansprechbar ist. Es gibt manchmal Tage, wo er mit meiner Mutter gar nicht reden kann. weil er so einen starken Schmerz hat. Es gibt Zeiten, wo wir nicht miteinander telefonieren können, nicht sprechen können. Wir hatten vor ein paar Wochen geplant, zu ihnen zu fahren, Urlaub zu machen. Wir mussten den Urlaub bei ihnen abbrechen, weil es meinem Vater so schlecht ging. Meine Kinder kriegen kaum mehr was mit von ihren Großeltern. Seit bald 6 Jahren. Meine 2 Kinder kennen ihren Opa nur krank. Meine Schwiegermutter hat Krebs im Endstadium und ein Bekannter von mir liegt in Hannover mit einem Gehirntumor. Und dieser Gehirntumor hat sein Gehirn, der ist noch keine 60, komplett zerfressen. Und der wird wahrscheinlich demnächst sterben, wenn Gott kein Wunder tut. Soll ich euch was sagen, was meine Erfahrungen mir manchmal sagen? Warum betest du eigentlich noch? Darf man sowas sagen unter Christen? Lohnt sich das überhaupt? Die ganze Energie, die ganze Zeit, die ich ins Gebet investiere? Am Anfang hatte ich Hoffnung. Kennst du das? Hoffnung am Anfang? On fire? Und dann sagen dir deine Erfahrungen, komm, mach mal halblang. Was passiert, wenn nichts passiert? Ich will das anders aus, oder ich will eine andere Frage stellen. Wie kann unser Glaube neu Feuer fangen? Die Jünger werden uns jetzt gleich mit hineinnehmen und uns zeigen, wie unser Glaube Feuer fängt. Als die Jünger ankamen bei sich zu Hause, sahen die, dass Jesus, es schien so, dass er weitergehen wollte und sagten, Jesus, bleib stehen. Sie wussten nicht, dass Jesus ist, also fremder Mann, bleib stehen. Komm doch bei uns herein, übernachte hier, iss bei uns. Und dieser fremde Mann ging rein, sie setzten sich, sie wollten miteinander essen. Der fremde Mann nahm das Brot, brach es und in dem Moment, wo dieser fremde Mann das Brot brach, gingen diesen beiden Männern die Augen auf und sie erkannten auf einmal, dass es Jesus ist. Im gleichen Moment verschwand Jesus plötzlich. Wow, also das ist echt eine Begegnung für sich. Ja? Und dann schauten sie sich an und dann in diesem Moment erzählen sie uns, sagen sie uns unser erstes Wie in dieser Predigtreihe, wie unser Glaube Feuer fängt. Sie sagten in Vers 32, war es uns nicht seltsam warm ums Herz? Oder du kannst auch sagen, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte? Das erste, wie unser Herz Feuer fängt, unser Glaube, ist durch Gottes Wort. Durch Gottes Wort. In dem Moment, wo Jesus, und ich meine, Jesus macht selber, Jesus kommt mit dem Wort Gottes, übrigens das Alte Testament, nicht die Briefe und so, ne? Nicht die Evangelien, die gab es noch nicht, das Alte Testament, und erklärte ihnen alles von der Schrift und es fing an, in ihnen ein Feuer, ein Herz, Feuer im Herzen zu entstehen. In dem Moment, wo du und ich anfangen, das Wort Gottes, die Bibel zu lesen, da reinzugehen, wird unser Glaube anfangen, neu Feuer zu bekommen. Und jetzt möchte ich euch etwas demonstrieren, was du für dich anwenden kannst, für dich ganz persönlich, in deiner stillen Zeit oder wo auch immer, wann auch immer. Manche denken vielleicht, oh, Bibel lesen, da verstehe ich so vieles nicht. Und oh, da muss ich dies, da muss ich so. Wisst ihr, für manche ist Bibellesen kein Genuss. Ich möchte euch jetzt etwas an die Hand geben, was ihr für euch machen könnt, ganz praktisch, wie ihr mit dem Wort Gottes leben und arbeiten könnt. Ich habe uns dafür Psalm 1, die ersten 3 Verse genommen. Und wenn du zum Beispiel so vorgehst und sagst, du nimmst die Bibel und es heißt hier, glücklich der Mann, ab Vers 1, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. So fängt's an. Und jetzt nimm doch mal das Wort und rede mit Gott darüber. Glücklich der Mann oder der Mensch, ja, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Gott, ich bitte dich, ich gehe durch eine Zeit gerade, ich erlebe Dinge gerade, die ich nicht einordnen kann. Bitte hilf mir, dass ich nicht irgendwelchen Ratschlägen von Menschen höre, wo ich ganz genau eigentlich weiß, das tut mir eigentlich gar nicht gut. Kennt ihr solche Ratschläge? Es gibt immer wieder manchmal Leute, die einen beraten wollen und das ist vielleicht gar nicht so gut. Hilf mir, davon Abstand zu nehmen. Hilf mir, durch diese schwierige Zeit hindurchzugehen. Es heißt hier weiter, den Weg der Sünder nicht betritt. Glücklich der Mensch, dass man den Weg der Sünder nicht betritt. Ich befinde mich vielleicht noch auf dem richtigen Weg. Aber es kann sein, dass ich morgen schon einen Fuß in die falsche Richtung setze. Gott, und du siehst, ich gehe gerade durch eine schwere Zeit. Ich verstehe die Dinge nicht. Ich bitte dich, hilf mir, meinen Weg zu sehen, meinen Weg zu erkennen, nicht auf die falschen Stimmen zu hören, sondern deinen Weg zu sehen für mein Leben. Ich bitte dich, offenbare du es mir. Zeig mir, was du für mich geplant hast, dass ich einen Schritt nach dem anderen sehe, auch wenn ich manchmal fast gar nichts mehr sehe. Und das heißt dir weiter, und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Hilf mir, dass ich den Leuten nicht mehr zuhöre, die sagen, es bringt doch gar nichts mehr zu beten. Es bringt doch gar nichts mehr zu glauben. Versteht ihr? Indem wir anfangen, mit dem Wort Gottes, mit ihm noch intensiver zu sprechen. Und das heißt hier weiter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz in Tag und Nacht. Gott, ich bitte dich, mach mich zu so einem Menschen, dass ich über dein Wort, über deine Wahrheit nachdenke, dass ich das verinnerliche, dass es mich ausfüllt und dass ich, du musst mich jetzt nachts nicht wecken, Herr, so momentan genieße ich meinen Schlaf, aber tagsüber begegne mir in deinem Wort, ja, mach mit, dass ich Leidenschaft habe. Und dann steht es ab Vers 3, er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt, alles, was er tut, gelingt. Gott, ich verstehe nicht, wodurch ich gerade durchgehe. Mach mich zu einem Menschen, der Frucht bringt, auch wenn ich gerade durch eine dürre Zeit gehe, auch wenn ich durch eine schwierige Zeit gehe. Lass Frucht aus meinem Leben hervorkommen, lass Veränderung hervorkommen. Und wenn wir anfangen, vielleicht so, es kann eine Möglichkeit sein, ein ganz praktisch, wie wir mit dem Wort ringen und dass wir Gott an das Wort erinnern und dass wir sagen, Herr, begegne mir. Wisst ihr was, ich bin davon überzeugt. Wenn wir so mit Gottes Wort arbeiten, glaube ich, Jesus wird uns begegnen. Amen. Jesus wird zu uns reden. Jesus wird uns Dinge zeigen. Jesus wird unser Glauben entfachen und anzünden für ihn. Und dann werden wir zwei Dinge in unserem Leben sehen. Zwei Ergebnisse, die kommen werden. Davon bin ich überzeugt. Wenn wir so anfangen, mit sein Wort in die Mitte zu nehmen. Zwei Dinge, und das ist, damit möchte ich schließen. Zwei Dinge werden wir in unserem Leben feststellen. Zwei Ergebnisse. Das erste ist, wir werden zu einem Zeugnis und eine Ermutigung für andere werden. Schau mal, Vers 33. Und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die 11 Jünger und die bei ihnen waren, sich versammelt hatten. Sie konnten nicht anders. Es musste raus. Sie sind Jesus begegnet durch das Wort. Und jetzt werden sie zum Zeugnis und zur Ermutigung. Das ist das eine. Übrigens, sie hatten einen Fußweg von knapp 2,5 Stunden. Es war schon dunkel, keine Laterne, nicht solche Straßen wie hier. Aber es war es ihnen wert, zu ihren Leuten zu gehen und sagen, die Hoffnung, die wir auf ihn gesetzt haben, es lohnt sich. Jesus lebt. Amen. Jesus lebt und der Glaube, den ich in ihn gesteckt habe, er ist wahr, er ist richtig, egal was in meinem Leben passiert. Und ich will dich ermutigen, dass du in Gott wirklich deine Hoffnung findest, hast und darin wirklich verwurzelt bist. Und das Zweite, was wir sehen werden, ist Folgendes. Andere Menschen werden uns zum Zeugnis und zur Ermutigung. 33 bis 34, als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen, dass der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Petrus erschienen. Wir werden mit Menschen in Berührung kommen, die uns ermutigen und die sagen, du bist auf dem richtigen Weg. Du siehst die Dinge richtig. Ich habe es genauso erlebt. Ich habe es selber auch so erlebt. Und wir werden uns gegenseitig ermutigen, weil Gottes Wort im Zentrum ist. Wie fängt unser Glaube Feuer? Durch sein Wort. Und jetzt für alle die, die vielleicht am Livestream sind und Jesus noch nicht in ihr Leben eingeladen haben. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen. Jesus hat all deine Schuld, all deine Sünde, alles, was dich von ihm trennt, all deine Fehler, all das, wo du Menschen verletzt hast, wehgetan, all den Schrott hat Jesus auf sich genommen und er ist ans Kreuz gegangen, ist für deine Sünden, deine Schuld gestorben und dann ist er auferstanden. Und durch seine Auferstehung hast du die Möglichkeit, selber zu leben, ewiges Leben zu empfangen. Und ich möchte dich einladen, dass du dein Leben Jesus gibst. Ich möchte dich einladen, ich rufe dich, ich bete für dich. Wir beten auch hier. Lass uns beten. Wir beten für dich, dass dir die Augen aufgetan werden, dass Gott dir die Augen aufmacht, dass du erkennst, dass Jesus wirklich der ist, der Retter, dein Retter. Er möchte in dein Leben kommen. Er möchte dir helfen. Es wird vielleicht nicht alles einfach in deinem Leben, aber du kannst dich darauf verlassen. Er wird an deiner Seite sein. Er wird mit dir durch diese Dinge gehen. Er wird dir Hoffnung und Glauben schenken und er wird dir helfen, wie du dein Leben wieder in den Griff bekommst. Und ich möchte dich einladen, dieses Gebet einfach nachzusprechen. Jesus Christus, danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Ich bitte dich um Vergebung für meine Sünden, für meine Schuld. Reinige mein Herz. Reinige meine Gedanken. Ich lade dich in mein Leben ein. Zeig mir meinen Weg. Und da, wo ich dich momentan nicht sehen kann, zeig dich mir und öffne meine Augen. Öffne meine Augen. Amen. Und wenn du dieses Gebet gesprochen hast, dann melde dich bei uns. Ruf uns an. Ich lade dich ein, dass du dich mit uns in Verbindung setzt. Wir wollen mit dir reden. Wir möchten für dich beten. Wir möchten dir ja in den weiteren nächsten Schritten helfen, wie du wirklich Jesus besser kennenlernen kannst. Viele, wir alle sitzen hier und wir haben unterschiedlichste Dinge durchgemacht und jeder kann Zeugnisse erzählen. Jeder kann erzählen, wie Jesus Dinge im Leben tut, wie er wirkt, wie er verändert, wie er uns wieder neue Kraft gibt. Und da möchten wir dich einladen, melde dich bei uns und wir möchten dir helfen, weitere Schritte zu gehen. Ich möchte mich bedanken bei euch, bei auch euch im Livestream, dass ihr dabei wart. Wir werden jetzt gleich den Livestream schließen, beenden. Ich werde gleich nochmal ein Segensgebet sprechen. Wir werden jetzt hier gleich noch Zeugnisse hören. Und wir haben die schon letzte Woche so gemacht, dass wir hier im Präsenzgottesdienst Möglichkeiten geben möchten für Leute, ihre Zeugnisse zu erzählen. Letzte Woche haben wir auch prophetisch gebetet für Leute und deswegen möchten wir euch ermutigen, kommt zum Präsenzgottesdienst. Wir wollen das hier im geschützten Rahmen tun und deswegen möchte ich euch alle segnen und danke für eure Zeit, danke, dass ihr dabei wart und ich bete nochmal zum Schluss. Jesus, ich bitte dich um deinen Segen, ich bitte dich um deine Begegnungen, Herr, bitte segne uns in der kommenden Woche, entfache unser Feuer neu für dich, lass uns brennen für dich, Herr, lass uns wirklich leidenschaftlich sein für dich, Herr, und hilf uns in deinem Wort, durch dein Wort, wirklich tiefer zu gehen mit dir. Und dass wir durch dein Wort Offenbarung bekommen und angezündet werden in dieser Zeit, in der wir leben und wirklich entfacht werden in unserem Glauben. In Jesu Namen. Amen. Macht's gut. Wir werden jetzt ein Zeugnis hören von Hannelore Hohl. Als ich die Predigt fertig hatte am Freitag und so gebetet habe, habe ich Hannelore getroffen hier in der Gemeinde und dann hast du mir erzählt, was du erlebt hast mit Gott und vielleicht nimmst du einfach hier das Mikro hier vorne und erzählst, was du mit Gott erlebt hast. Gib doch mal Hannelore einen kräftigen Applaus. Geht's?
Jetzt? Nee? Jetzt geht's. Ja.